Nobody knew that healthcare could be so complicated. Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 90 mit der Aufnahme am 29. November 2021. Ich glaube, es ist schon lange her, dass ich diesen Satz ohne Unterbrechung und Fehler vorgetragen habe. Heute eine Episode ganz unter uns und ganz im Lichte des letzte Woche veröffentlichten Koalitionsvertrages, was allerdings nicht unerwähnt bleiben darf. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben die traurige Marke von 100.000 Todesfällen überschritten und auch die Corona-Inzidenzzahlen sind katastrophal. Oder gibt es dafür Worte? Wie auch immer, 7-Tages-Inzidenz von 452 heute. Spitzenreiter Sachsen mit über 1280. Entschuldigung, Claudius. Kann, weißt du, such dir ein anderes Bundesland.
Bin ich ja gerade, alles
wobei
gut.
Wobei ja leider auch nicht ausgewiesen wird, oder habt ihr das mal gesehen, wie die Inzidenz sich eigentlich zwischen Geimpften und Ungeimpften darstellt?
Doch. Ja? Also Bayern macht das, Baden-Württemberg macht das.
Und? Hast du mal eine Zahl?
Ich kann es kurz nachgucken. Also Baden-Württemberg ist, habe ich ein paar Mal nachgeguckt, ist natürlich katastrophal der Unterschied. Und in Bayern war es auch irgendwie so Faktor 10 gefühlt, ja. Aber einmal kurz gucken. Wichtigste Kennzahlen.
Während du guckst, was ich sowieso vergessen habe, natürlich wieder mit dem Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Hallo Pascal.
Ja, alles gut. Danke.
Und mit der Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hallo Claudi.
Hallo, ich gucke nichts nach.
Und jetzt, Pascal, die Zahl.
Genau, für Bayern gesamt 630 geimpft, 112 ungeimpft, 1726. Ja, also da seht ihr schon, ne? Über Faktor 10. Und jetzt hier noch Baden-Württemberg. Die haben das natürlich nicht in der Tabelle, weil das wäre auch zu langweilig, sondern in so einem Fließtext, ne? Damit man es auch schlecht lesen kann. Landesdurchschnitt 511. Und jetzt gibt es irgendwo hier drunter, gab es auch, zumindest gab es das mal, den geimpft, nicht geimpft. Oder gibt es das nicht mehr?
Das lasse ich alles drin, ne? Dieses Selbstgespräch, was du gerade mit dir führst.
Ja. Vielleicht wichtiger okay. Zu fragen, wo du schaust, welche offizielle Quelle.
Ach so,
Quelle
ja,
du
Landesgesundheitsamt Bild. Bayern und einmal Sozialministerium Baden-Württemberg. Nee, Baden-Württemberg hat's hier rausgenommen.
Ich weiß nicht genau, was das, die Logik des nicht in diesem Sinne Veröffentlichens ist, aber vielleicht können wir da.
Ja, entweder ist es so, dass es aktuell nicht mehr richtig sinnvoll erhebbar ist. Ja, das kann ja dann ein Grund sein zu sagen, okay, bevor wir das irgendwie von 2% Leute erheben und darauf irgendwie dauerhaft machen, dann. Also, das ist ja schon so eine Möglichkeit. Also, ich weiß, dass es hier mal ganz, dass es hier einfach mal stand eine Weile.
Gut, ich würde sagen, wir wagen auch in dieser Episode den Fortschritt. Claudi. Und du, wenn du es ergänzen möchtest, kannst du später natürlich jederzeit gerne machen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Claudi, was sollen denn unsere Hörerinnen heute erwarten?
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Fortschritt wird, weil wir uns ja selber interviewen.
Natürlich.
Ja, Entschuldigung.
Aber gut.
Mehr Fortschritt fragen.
Nee, machen wir was Neues, genau. Wir haben uns nämlich drei Fragen gestellt zum Koalitionsvertrag. Was sind unsere Highlights? Was hat uns überrascht? Und was fehlt uns? Aber vielleicht erstmal noch ganz kurz vorneweg, wie geht's euch denn?
Gut. Bei mir ist gut. Mir geht's gut.
Dir geht's gut.
Sehr schön. Das war ein interessantes Erlebnis. Auch mit Bezug auf den Koalitionsvertrag hatte ich nicht gedacht, dass es so viele Passagen gibt, die mir so Aufatmer gebracht haben. Also ein bisschen aus diesem konservativen Sumpf raus. Insofern gut. Pascal?
Ja, uns geht's ganz okay. Wir sind alle noch weit. Naja, Familie, so. Wenn Familie krank ist, geht es mir meistens auch schlecht. Wir sind noch alle relativ gesund, also gerade schnupfen mal wieder so ein bisschen, aber jetzt nicht so. Genau, das ist ja schon viel wert. Und ansonsten ist viel zu tun, aber okay. Und bei dir, Claudia?
Ja, bei mir geht es eigentlich auch ganz gut. Es geht jetzt langsam wieder in die kongressheiße Phase quasi, also meine Arbeit, wo man merkt, dass März doch gar nicht mehr so lang weg ist und Weihnachten irgendwie auch bald vor der Tür steht. Naja. Genau, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich versuche das große C-Thema irgendwie privat zu vermeiden und freue mich sehr, dass ich einen Adventskalender bekommen habe und ab Mittwoch morgens immer das erste Türchen aufmachen kann und nicht morgens Tagesschau angucken muss oder anhören muss, tausche ich einfach mal das Programm. Genau.
Das ist doch gut.
So, jetzt wie weiter? Wollen wir mit den Highlights gleich anfangen?
Ja, wir können ja kurz zum Koalitionsvertrag sprechen. Der hat 178 Seiten. Der letzte hatte 175 Seiten. Ich habe den mal heute mal ganz kurz daneben gehalten, sozusagen. Ja, ich habe die Hälfte gelesen, jetzt ungefähr.
Ich muss jetzt gerade gucken, ich habe 177 Seiten.
Okay, bei den Grünen hat er 178.
Aber ist sehr interessant.
Ja, witzig. Wahrscheinlich eine Leerseite irgendwie weggelassen. Genau. Gesundheit taucht 87 Mal auf im aktuellen. Und im letzten waren es, glaube ich, 70 Mal, wenn ich das richtig weiß. Genau, 70. Das heißt ja nichts, ne? Also kann man ja auch viel Quatsch verzapfen damit. Genau, deswegen gucken wir uns das genauer an. Und die Seiten 80 bis 88 sind zu Pflege und Gesundheit, wobei das nicht unbedingt viel sagt, wie wir gleich im Gespräch noch feststellen werden wahrscheinlich. Und dann steht hier ein Textschnipsel.
Ich habe noch eine Frage reingemogelt. Ich fand die total interessant. Auf Twitter hat es jemand gestellt, die Frage, nach welchem Stichwort ihr als erstes gesucht habt.
219.
Gar keinem.
Was?
Gar keinem.
Gar keinem.
Keine Stichwortsuche.
Du hast sauber von vorne angefangen zu lesen.
Ich habe Seiten 80 bis 88 zuerst gelesen und dann habe ich mal von vorne angefangen, ja.
Ich habe 219 gesucht.
Und dann auf Seite 219 gelandet? Entschuldigung.
Claudi, hast du was Spannendes gesucht?
Natürlich habe ich Heilmittelerbringende gesucht. Ah, okay. Nichts gefunden. Physiotherapie gesucht, nichts gefunden.
Also lange Wörter sucht man doch auch nicht.
Gesundheitsförderung eingegeben, da habe ich was gefunden, da war ich ein bisschen beruhigt.
Ja. Naja gut, aber ich meine, das ist ja klassisch, ne? Deswegen heißt es ja auch nichts, ob man jetzt einen Begriff 70 oder 80 Mal findet, das kann qualitativ sehr große Unterschiede machen. Oder eben auch nicht.
Ja, dann fangen wir doch mal an. Was sind denn die Highlights?
Zum Interview.
Ja, ab zum Interview. Claudi.
Was sind deine Highlights?
Man muss auch sagen, dahinter steht in Klammern jeder nur zwei. Ja? Philipp,
ich finde schon geil, dass ihr euch vor allem beim unten dann bei den anderen Fragen auch einfach gar nicht dran gehalten habt. Ich dachte eigentlich, jeder sagt so eine Sache oder so. Macht das Dokument wieder auf. Alles voll.
Ja, aber nur bei Highlights sollten eigentlich nur zwei, nicht, dass ich mich daran gehalten hätte, aber hinten
ich dachte,
steht eigentlich nur, was euch überrascht hat.
Naja.
Okay, gut. Komm, ich will doch schnell reden, Claudia.
Fangen wir mal an. Genau. Also, ich habe mir zwei Punkte rausgesucht. Ich musste echt eine Weile überlegen, welche ich hier nenne. Aber Punkt Nummer eins, ich zitiere, wir bringen ein Modellprojekt zum Direktzugang für therapeutische Berufe auf den Weg. Das hat mich glücklich gemacht. Für mich ein kleines Highlight. Ich bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird und was auf den Weg bringen bedeutet. Und mein zweites Highlight ist, das ist tatsächlich gar nicht im Gesundheitsabschnitt verortet, sondern auf Seite 116 unter dem Abschnitt reproduktive Selbstbestimmung. Ich zitiere wieder, oh, ist ganz schön lang. Wir stärken das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, wir stellen Versorgungssicherheit her, Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung. Zitat Ende. Jetzt ganz kurz, das fand ich richtig cool, dass es hier drin steht. Zitat wieder Anfang. Sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Wir stellen die flächendeckende Versorgung mit Beratungseinrichtungen sicher. Schwangerschaftskonfliktberatung wird auch künftig online möglich sein. Ärztinnen sollen öffentliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Und der schönste Satz, daher streichen wir 219a Strafgesetzbuch. Ich freue mich wirklich, wenn ich irgendwann mal diese ganzen Pappschilder hier von den Demos entsorgen kann, wo das drin steht. Genau. Ja, das sind meine Highlights gewesen. Pascal.
Ja, sehr schön.
Philipp, sorry.
Erinnerst du dich an die letzte Episode, wo ich auch von den Beschlüssen vom Ärztetag erzählt habe, dass die ja auch sich total, also für mich jetzt schon ein bisschen überraschend, so proaktiv für flächendeckende Versorgung mit Beratungseinrichtungen für Schwangerschaftsabbrüche ja auch eingesetzt haben. Mhm. Und ja auch
weil
die
das
Möglichkeit,
das
flächendeckend zu führen.
Ne?
Genau. Und ja. Das finde ich so spannend, dass das, also, weil man könnte ja, naja, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass die Ärzteschaft Sachen nicht so gut findet und das eher so mehr oder weniger boykottiert, ja. Aber hier sehe ich tatsächlich dann die Möglichkeit, dass das gut vorankommt.
Ja.
Fand ich total schön.
Es geht ja auch weiter. Ich weiß gar nicht, ob das in diesem Absatz ist. Hätte ich mir raussuchen sollen, im Sinne von in die Ausbildung der Mediziner mit reinnehmen. Es gibt auch Passagen, wo die Finanzierung von Verhütungsmitteln.
Mhm. Ja, wobei ich das in die Ausbildung von Mediziner, das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Also, das hat ein bisschen was im NKLM zu suchen. Vielleicht, aber das entscheiden ja nicht der Bund, ja.
Ja, das ist richtig.
Das hat halt irgendwie, das ist wieder so ein Punkt, ne? Das kannst du dir irgendwie schön auf die Fahne schreiben, dass du es da reingeschrieben hast, aber das ist halt nicht deine Kompetenz als Bundesregierung. Aber naja.
Stand doch auch was zur Änderung der Approbationsordnung und so drin.
Also, ja, auch das ist nicht Bundeskompetenz.
Die Sache ist so ein bisschen, es fällt wahrscheinlich in die Kategorie, das hatte ich so auf dem Twitter-Bild gesehen, Bundesappellierer. Also anstatt eine, also mit dem Logo von Bundesregierung, aber die Bundesappellierer, das war natürlich im Kontext des C-Wortes, dass jetzt irgendwie laute Appelle ausgehen, aber keine Entscheidung. Mhm. Egal. Ich war auf jeden Fall dankbar, dass du das angesprochen hast, weil dann konnte ich meine zwei Punkte, also mit dem 219a vor allem, dann konnte ich nämlich zwei andere Punkte nehmen. Und um ehrlich zu sein, es sind auch viele Passagen, und es ist schade, dass ich die nicht so ausführlich machen kann, die nicht im Gesundheitsbereich sind. Also ich finde es mal Ende der Kettenduldung oder sowas. Ne, es sind Migrationsfragen, die echt wichtig sind, echt gut sind, für mich auch gut zu so einem Aufatmen geführt haben. Und was mich auch überrascht hat, aber Pascal, du hattest das schon mehrmals erwähnt, mich hat das überrascht, dass es überhaupt noch so viele bürgerrechtsliberale FDPlerinnen zu geben scheint. Du hattest das ja die ganze Zeit schon gesagt, dass das anderes Thema, was ich damit sagen wollte, es sind viele andere Passagen drin, die ich genannt hätte, wenn es jetzt nicht auf den Gesundheitsbezug gehen sollte. Meine Highlights aus dem Gesundheitsbezug interpretiere ich auch mehr so in diesem Health and All Policies Ansatz, weil das auch nicht unbedingt nicht unbedingt auf dieser Seite 80 bis 88 zu finden ist. Ich fand es mal die Inhalte des Kapitels Queeres Leben ganz spannend. Und zwar geplant ist endlich die Abschaffung des völlig anachronistischen transsexuellen Gesetzes inklusive Schutz vor Konversionsbehandlungen bis hin, das ist dann eine weitergehende Formulierung, bis hin zur Prüfung eines vollständigen Verbotes. Also auch da wichtig und für mich Aufatmer, wichtiges Thema, endlich angegangen. Zweiter Punkt ist der Absatz Schutz vor Gewalt. Fand ich auch mal spannend. Ich zitiere da mal raus. Recht auf Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen. Und ich finde die Ergänzung gut. Also Bund beteiligt sich an der Regelfinanzierung. Ergänzung, dies gilt auch für bedarfsgerechte Unterstützung und Zufluchtsräume für männliche Opfer von Partnerschaftsgewalt. Ein weiterer Aufatmer. Und der zweieinhalbte Punkt. Weil es war natürlich erwartbar, ist auch nur ganz kurz formuliert und mehr können sie wahrscheinlich da auch gar nicht reinformulieren, weil sie das ja offen, also ohne Fraktionszwang diskutieren werden. Aber Thema Sterbehilfe soll einer Entscheidung zugeführt werden. Also wir begrüßen, wenn eine zeitnahe fraktionsübergreifende Anträge das Thema der Sterbehilfe einer Entscheidung zugeführt wird. Wie gesagt, mehr kann da die Bundesregierung nicht machen, aber ich finde, dass es, wenn sie es reinformuliert haben, ein weiterer Aufatmer. So, Pascal.
Ja, ich wollte noch eine kurze Ergänzung machen. Ich habe noch was gesehen zu Inzidenzen. Ja, geimpft in Sachsen-Anhalt 61,5, ungeimpft 2000. Ja. Das ist vielleicht natürlich auch sicherlich, sowas ist natürlich sicherlich auch ein bisschen verzerrt, ne, dadurch, dass Geimpfte natürlich weniger getestet werden. Ja, also jetzt zum Beispiel im Rahmen von, wenn man irgendwo rein will, dass man einen Test nur braucht, wenn man nicht geimpft ist, ne? Genau. Das ist natürlich sicherlich ein verzerrender Faktor. Ja, aber natürlich. Und vielleicht sind, das weiß ich aber nicht, ich hoffe eigentlich nicht, ja, machen manche Ärzte auch weniger PCR-Tests bei geimpften Personen, wenn sie einen Schnupfen haben, sollten sie eigentlich nicht, ja. Also wir streichen alle ab quasi. Außer es gibt gute Gründe, das nicht zu machen. Aber genau, kommen wir zurück zu den Highlights des Koalitionsvertrages sozusagen. Genau. Ich habe zwei Punkte rausgesucht. Mir liegt ja das Thema Versorgungssicherheit am Herzen, die passen. Davon sind zwei, die ich auch zusammengefasst habe, weil ich finde, dass sie so ein bisschen zusammengehören. Ich zitiere einmal, durch den Ausbau multiprofessioneller integrierter Gesundheits- und Notfallzentren stellen wir eine wohnortnahe, bedarfsgerechte, ambulante und kurzstationäre Versorgung sicher und fördern diese durch spezifische Vergütungsstrukturen. Das ist ein Vorschlag, der aufgegriffen wird aus dem Sachverständigenratsgutachten von 2018, glaube ich. Die haben da diese integrierten Gesundheitszentren gefordert, dass da auch noch Notfall mit reingekommen ist. Ja, das hat wahrscheinlich Janosch Fahnert. Keine Ahnung. Ich ihm da jetzt zu sehr in den Mund lege. Genau. Aber das ist genau da drin. Ja, das gilt natürlich insbesondere für unterversorgte oder drohend unterversorgte ambulante Regionen. Also mit ambulanten Gesundheitsversorgung drohend unterversorgt. Mhm. Ja. Und dann da Gesundheitszentren zu haben, in denen alle möglichen Fachbereiche sozusagen untergebracht sein können und vielleicht auch sowas wie eine kurzstationär. Es gibt ja so viele kleine Fälle von, naja, die müssen mal eine Nacht überwacht werden und können nicht sofort nach Hause. Das lohnt sich aber auch nicht, die jetzt dafür 50 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus zu fahren. Ne? So, also in diesem Sinne ist das gedacht. Genau, und dann eigentlich passend dazu, weil man das natürlich kombinieren kann, aber nicht muss. Ein zweites Zitat: Die Gründung von kommunal getragenen medizinischen Versorgungszentren und deren Zweigpraxen erleichtern wir und bauen bürokratische Hürden ab. Also bisher ist es so, dass medizinische Versorgungszentren eben primär ärztlich gegründet und geleitet werden sollen. Es gibt aber die Möglichkeit auch, dass zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung dies gründet und dass das auch Kommunen machen. Das ist allerdings rechtlich gar nicht so einfach. Du brauchst dann auch die Leute dafür und das ist aber, glaube ich, schon ein Weg, der gangbar ist. Ich halte den auch schon relativ lange für sehr sinnvoll, so im Sinne von, wir gründen das hier, stellen Ärztinnen und Ärzte an und halten die Möglichkeit offen, dass sie das doch übernehmen, wenn sie möchten. Also es gibt ja einfach in bestimmten Regionen viele freie Kassensitze, die man jetzt auch gar nicht kaufen muss, so in dem Sinne. Ja. Und dann zu sagen, hier, ihr seid euch nicht sicher, ob ihr hier quasi dauerhaft arbeiten wollt, das ist okay, ihr seid hier angestellt und könnt dieses Vertragsverhältnis ja auch beenden und müsst jetzt sozusagen nicht direkt als Erste entscheiden, ob ihr euch die nächsten 35 Jahre an diesen Sitz bindet, so ungefähr. Das ist ja so eine Frage, vor der man dann mit, naja, wenn man Facharzt fertig ist, Mitte 30 stehen kann, sondern da sozusagen dem Wunsch etwas mehr Flexibilität dieser, naja, jetzt sich niederlassenden Ärztegeneration vielleicht auch noch ein bisschen entgegenkommen kann. Das ist, glaube ich, eine gute, sinnvolle Sache. Mhm. Bin aber gar nicht sicher, ob das nicht in ähnlicher Form auch schon im letzten Koalitionsvertrag stand. Aber na gut. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, den ich gut finde. Tatsächlich auch kürzlich jetzt im Sachverständigenratsgutachten gewesen. Ich zitiere hier auch, alle Versicherten bekommen DSGVO-konform eine elektronische Patientenakte zur Verfügung gestellt. Ihre Nutzung ist freiwillig. Klammer auf, Opt-out. Also der Kern des Ganzen verbirgt sich hier in der Klammer, ja, weil bisher bekommen ja schon alle Versicherten eine EPA zur Verfügung gestellt. Und ihre Nutzung ist auch schon freiwillig, aber bisher muss man quasi bei der Krankenkasse sagen, so, jo, ich interessiere mich dafür und möchte die ganz gerne einrichten lassen. Und dann kann die befüllt werden. Und man kann sie auch selbst befüllen, theoretisch, wenn das geht. Und so ist das dann so, es haben alle eine und müssen sich aber dagegen entscheiden, wenn sie nicht nutzen wollen. Also da wird es, ich bin mir nicht ganz sicher, also es gibt gute Gründe dafür, das so zu machen. Zum einen, weil man aus Ländern weiß, die das mit Opt-in gemacht haben, dass das sehr, 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 sehr schleppend anläuft und eigentlich nicht funktional ist. Erst wenn man das dann als Opt-out macht, das ist ja meistens so, ne? Also die meisten Leute nutzen immer noch den Default-Hintergrund auf dem Mobiltelefon, weil sie zu faul sind, den zu ändern, ne? Und der Default-Modus wird einfach lange drin gelassen, ne? So ist das hier auch. Wenn das Default das Opt-in ist, dann werden wenige das ändern. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, Deutschland ist ja so ein, naja, Land mit Datenschutzfetischisten. Dass das natürlich auch mal anders laufen kann. Ich erinnere da so ein bisschen an Google Maps. Ja, es gibt quasi kaum ein Land, in dem die meisten Häuser verpixelt sind, außer in Deutschland auf der Welt, ne, mit Google Earth. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn es eine entsprechende Kampagne dagegen gibt, sich auch ganz viele Leute ad hoc gegen diese Nutzung entscheiden, obwohl es vielleicht nicht in ihrem besten Sinne eine informierte Entscheidung ist. Also ja, ich habe da noch so ein bisschen Befürchtung, dass das noch nach hinten losgehen könnte. Aber
das erinnert mich, ich hoffe doch sehr einfach mal, dass das nicht so Impfkampagne.
Kommt. Ja, genau.
Okay.
Willst du gleich weitermachen? Genau. Pascal, was hat dich überrascht?
Ich habe hier als erstes Health and All Policies hingeschrieben, weil ich das Gefühl hatte beim Durchlesen,
sag es jetzt einfach,
dass
immer, wenn es fällt.
Gesundheit schon mehr verankert ist in anderen, also Gesundheitsschutz etc. schon mehr verankert ist in einigen. Also man findet viel zu Gesundheit nicht im Gesundheitskapitel, sondern auch in anderen Kapiteln. Und habe dann aber aus Spaß heute nochmal den 2017er Koalitionsvertrag geöffnet und so kurz ein bisschen quer gecheckt und das war da auch so. Also das ist jetzt irgendwie keine Erfindung dieser Koalition, ja. Und natürlich sind auch sonst vorher schon Sachen, die irgendwie aus dem Umweltschutzbereich kommen, auch da schon angelegt, ja. Oder zur Luftreinhaltung oder Lärmschutz oder so, ja. Ich dachte so, oh, das ist aber schön, aber das war 2017, ist einfach nur so lange her, das hat man schon nicht mehr so im Schirm. War vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, so ja, vielleicht ist es ein bisschen erweitert worden, aber es ist jetzt nicht so, als dass hier damit das Rad neu erfunden wurde. Was mich überrascht hat, ist der Passus zur Aufhebung der Budgetierung, muss ich auch mal ganz kurz suchen. Wo ist er denn, dass ich das hier einmal, genau, ich zitiere, wir heben die Budgetierung der ärztlichen Honorare im hausärztlichen Bereich auf. weiß ich auch noch gar nicht, wie ich das finden soll. Also abgesehen davon, dass das dann möglicherweise zu mehr Geld für mich führt. So, weiß ich nicht. Also für unterversorgte Regionen, so, das ist der Satz davor. Ja, so, warum nicht? Ne? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, das gibt einen extra Anreiz, da dann zu arbeiten, ne? Wenn du jetzt nicht noch von deinem Budget gegängelt wirst und dann sozusagen vielleicht Regresssorge hast. Aber ich sag mal jetzt hier in Heidelberg oder Hamburg oder München City, so, warum sollen die quasi jede Überweisung, jede Physiotherapie etc. unbudgetiert verschreiben können? Ja, sehe ich noch nicht so ganz. Also ob das in dieser Gänze durchdacht ist, aber vielleicht muss ich da auch einfach nochmal einen Moment drüber nachdenken, um zu überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht. Vor allem machst du damit natürlich so ein bisschen kommt die schiefe Ebene, ne, ins Spiel, weil dann werden sich die Fachärzte natürlich nicht auf sie sitzen lassen und werden das natürlich auch erreichen wollen. Ne? Aber naja.
Ja, Claudi,
genau.
Ja, was hat mich überrascht? Mich hat überrascht der Passus, ich zitiere wieder, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht in einem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit am Bundesministerium für Gesundheit auf. Ich finde auch das Aufgehen einen tollen Begriff, weiß noch nicht so ganz, was da passieren wird. Aber in diesem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, was quasi neu geschaffen wird, sollen die Aktivitäten im Public Health Bereich, die Vernetzung des ÖGD und die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt sein. Und das RKI, das steht quasi noch als Satz dahinter, soll in seiner wissenschaftlichen Arbeit weisungsungebunden sein. Das Un ist, denke ich mal, sehr wichtig.
Geht schnell unter, ja, ja.
Ja.
Ich habe es beim ersten Mal lesen, habe ich nicht weisungsgebunden. Ich dachte, was kann doch nicht wahr sein. Ja, aber das hätten sie vielleicht dick drücken müssen, das UN.
Genau, aber da bin ich
oder
auf jeden
einfach,
Fall.
Oder einfach, soll in seiner Wissenschaft nicht.
Ja, ja.
Ja.
Naja. Ja, ich habe tatsächlich auch mal gegoogelt. Weisungsungebunden ist, glaube ich, so schönes Juristendeutsch, oder? Also.
Ist ja natürlich, ja.
Genau. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie quasi die BZGA so absägen, weil immer wieder diskutiert, auch jetzt mit Impfkampagne und so weiter. Ich finde es total wichtig, in Gesundheitskommunikation zu investieren. Ich denke, da können wir noch einiges besser machen. Bin aber sehr gespannt, ja, was wie dieses neue Bundesinstitut quasi aussehen soll. Also da gab es ja verschiedene Ideen im Vorfeld. Aber genau, das ist jetzt.
Aber ist es denn so überraschend, dass die BZGA dafür abgesägt wird? Also ich meine, das war eine Katastrophe, was die letzten 2 Jahre gemacht hat. Ne? Die haben ja, also war nicht alles Katastrophe, ne? Aber du würdest doch erwarten, so Gott, es gibt plötzlich wirklich, hat die gesamte Bevölkerung Gesundheitsinformationsbedarf und wir haben dafür eine extra Agentur, ist jetzt falsch, wir haben extra eine Bundeszentrale für. Und die wichtigsten Infos kommen auch von anderen Kanälen, ja. Klar, dass die jetzt irgendwie nicht den Podcast mit Rosten gestartet haben, am Anfang so, dass nämlich die nicht übel, ne? Aber danach hätten die ständig irgendwie gefragt werden müssen, ne? Aber kein Mensch hat die gefragt, ja, weil die sich von Anfang an da nicht etabliert haben, ne? Als,
ja, aber es ist immer die Frage auch, woran es liegt, ne? Quasi, ob es den Strukturen bedingt ist und da die Hände gebunden sind an irgendeiner Weise, weil, ne, sozusagen, sind dafür nicht ausgelegt und so. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es
genau, aber dann musst du sie halt zerschlagen und neu machen, wenn die Strukturen das nicht schaffen, ja, das zu leisten, dann musst du es halt neu machen. Ne?
Genau.
Also
ja.
Ich hoffe einfach, dass das eine Behörde ist, die dann nicht auch noch nach Berlin wandert, ja, weil es ja auch in vielen anderen Regionen Deutschlands, also sitzt ja eigentlich in Köln, die BZGA, ne?
Naja, aber es
solche
ist ja quasi Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit am Bundesministerium für Gesundheit, also.
Ja, aber Bonn ist ja zum Beispiel auch das BMG. Also das kann es nicht sein.
Ja gut,
genau.
Werden wir sehen.
Und der Rest, also sitzen ja auch viele andere am BMG, ne? Die BZGA wird ja wahrscheinlich auch untergeordnet sein. Na gut, bin ich mal gespannt.
Aber
ich
finde es auf jeden Fall eine lustige Kombi, so, ne? Aktivitäten im Public Health Bereich, Vernetzung des ÖGD finde ich auch spannend, dass es explizit so aufgenommen wird und Gesundheitskommunikation, also interessante Mischung.
Ja, schauen wir mal, hoffentlich wird es gut.
Ja.
Dann hast du noch weitere Überraschungen?
Ich war überrascht, dass das Berufsbild der Community Health Nurse es in den Vertrag geschafft hat. Finde ich toll. Bin ich gespannt, wie das etabliert wird und umgesetzt wird. Und vor allem, dass da Community Health Nurse steht. An der anderen Stelle steht noch Gemeindeschwester. Mag ich überhaupt nicht diesen Begriff. Und tatsächlich
auch. Aber das ist ja noch was anderes, ne, als Community Health Nurse.
Ja, aber geht ja in die Richtung. Also das ist ja auch die Frage, was wird unter Community Health Nurse dann letztlich verstanden? Wie wird es umgesetzt?
Aber das, also Gemeindeschwestern ist ja schon so, das gibt es ja in einzelnen Bundesländern also als quasi mit diesem Schlagwort auch verknüpfte Projekte, ne? Also ich kenne das aus Hessen zum Beispiel, aus, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Rheinland-Pfalz ist das, glaube ich, auch.
Genau, ja, in Kombi mit so Gesundheitslotsen und sowas, also genau, das eher projektbezogen ist, ja, das stimmt.
Genau,
das
und die stimmt, genau. Sind, glaube ich, also ich bin nicht ganz sicher, aber auch nicht unbedingt fachlich Gesundheits- und Krankenpflegere? Oder wie heißt das aktuelle Wort? Pflegefachkräfte?
Naja, genau. Ich glaube, die Frage ist halt, wie hoch in Anführungsstrichen der Kümmereranteil ist, wo es darum geht, ne, präventive Hausbesuche zu machen, die Menschen abzuholen, zusammenzubringen, so, oder inwiefern wirklich Gesundheitsversorgung stattfinden muss. Und danach richtet sich dann auch, wie gut die Person qualifiziert sein muss. Philipp, du kannst eigentlich weitermachen.
Ich war ja auch da wieder dir dankbar, dass du viele Punkte genannt hast, die ich auch spannend fand oder überraschend fand, ist ja unser Kapitel jetzt gerade. Was mich ein bisschen überrascht hatte, war es gibt eine Passage auch im Bereich Repräsentation der Pflege, würde ich es mal titulieren. Mhm. Mit einer bundesweiten Befragung aller professionell Pflegenden wollen wir Erkenntnisse darüber erlangen, wie die Selbstverwaltung der Pflege in Zukunft organisiert werden kann. Also es geht ja also in dem gleichen Absatz auch um die Stärkung des Deutschen Pflegerates als Stimme der Pflege, auch im gemeinsamen Bundesausschuss. Also der Koalition scheint es klar zu sein, dass ein Dilemma besteht, weil es bis jetzt noch kein legitimiertes Organ der Repräsentation der Pflege gibt, auch in der Selbstverwaltung. Aber überrascht hat mich diese Idee mit der Befragung. Also ich weiß auch nicht, ob ich da zu viel zwischen den Zeilen lese, ob die quasi dieses Pflegekammerdesaster oder verschiedene Pflegekammerdesaster vermeiden wollen. Irgendwie klingt auch so ein bisschen Kopfschütteln für mich da drin rein, also alles nur zwischen den Zeilen, steht halt nicht da. So ein bisschen, ob der bisherigen Unfähigkeit der Pflege das selbst zu machen, deswegen machen wir jetzt erstmal eine Befragung, was die denn wollen. Ich finde das ein bisschen, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich ist das so ein bisschen seltsam. Koalitionsverhandlung, oder? So im Sinne von, wir wollen das eigentlich fördern. Die anderen sagen aber, Moment mal, das hat ja hier, ich meine, Heiner Gark hat das ja auch mitverhandelt, ja, aus Schleswig-Holstein. Der wird da ja, hat da ja gewisse Erfahrungen mit, der, naja, mit dem Gelingen und Nicht-Gelingen einer Pflegekammer. Und der wird ja dann auch gesagt haben hier, also wir müssen das vielleicht tatsächlich erstmal befragen, ja, bevor wir uns das machen. Also ich meine, das ist doch, wann ist das? Das ist doch dieses Jahr gescheitert, ne? Mit 90% oder so.
Erinnere mich nicht. Das Problem ist so ein bisschen, wahrscheinlich lese ich da mehr sozusagen mit diesem Blick drauf, meine Güte, die Pflege hat es bis jetzt immer noch nicht selber geschafft. Und jetzt muss schon wieder von oben herab sozusagen so elternhaft da sich um die Pflege gekümmert werden. Also ich finde es ein bisschen, fand ich ein bisschen überraschend auf jeden Fall. Zweites, wir haben ja keinen Bereich zu, was fehlt uns eigentlich komplett. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal sozusagen.
Das ist doch die dritte
Frage. Das kommt doch.
Was hat euch enttäuscht?
Achso, vielleicht noch fanden, kurze Ergänzung.
Ja.
Für den Fall, dass es irgendein Hörer nicht weiß, Heiner Gark habe ich ja eben reingeworfen, ne? Das ist der Minister für Soziales und Gesundheit in Schleswig-Holstein. Deswegen.
Genau, und da hat die Pflege das selbst abgeschafft, die Kammer. Sehr erfolgreich. Genau, wir haben keinen Bereich zu, was uns enttäuscht hat. Und deswegen habe ich das mal reingepackt, weil es mich dann doch auch ein bisschen überrascht hat, das Thema aufzugreifen, aber dann irgendwie nicht konsequent, und zwar das kirchliche Arbeitsrecht. Da steht drin, gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Ich fand das schwach. Also A, bin ich der Meinung, dass es abgeschafft gehört, aber insbesondere, wo sie in anderen Bereichen, Stichwort reproduktive Selbstbestimmung oder so, so mutig aufgetreten sind, hatte ich mir doch auch hier ein bisschen mehr Wumms erwartet. Dann, auch das lese ich wahrscheinlich mehr so, ist der Wunsch mehr so, der Grund, warum ich das da reinlese. Und zwar, es gibt jetzt zum einen diese Hybrid-DRGs, die geplant sind, also ich glaube, das ist ja schon auch wieder ein Zitat, habe es gleich leider nicht gemarkiert, um die Ambulantisierung bislang unnötig stationärer erbrachter Leistungen zu fördern, setzen wir zügig für geeignete Leistungen eine sektorgleiche Vergütung durch. Und zwar finde ich das deswegen überraschend, weil ich so ein bisschen eine Restrukturierung der Krankenhauslandschaft da rauslesen kann, zumal, wenn man es gemeinsam liest mit dem Kapitel zur Krankenhausfinanzierung, es werden viele Strukturen geschaffen, die grundsätzlich eine andere Versorgung ermöglichen, die nicht krankenhausgebunden sind. Aber wie gesagt, das kann man auch nur dazwischen lesen. Ich fand einen letzten Bereich, sorry, den ich noch kurz erwähnen möchte. Ich fand es nur weniger der Punkt ist überraschend, sondern dass er fast nur dasteht. Es gibt dann hier und da mal das Wort wissenschaftlich. In der Drogenpolitik findet sich die schöne letzte Aussage: Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus. Ich finde sozusagen, sollte das nicht die gesamte Regierungspolitik sein, so an wissenschaftlichen Erkenntnissen sich auszurichten? Aber na gut, das war's bei mir.
Das ist ja so eine alte Frage, ne? Also kann man Evidence-Based Politics betreiben oder ist Politik nicht immer Werte geleitet?
Aber ich hatte es da bei dem Drogenpolitik-Absatz eher so ein bisschen wie eine Art Evaluation verstanden, ne? Also quasi dann.
Habt keine Angst, Freunde, wir gucken noch drauf. So ein bisschen.
Genau. Ja, ja.
Nochmal kurz zurück zu deinem Krankenhauspunkt. Das ist auch etwas. Wir kommen jetzt ja gleich als nächstes dann zu, was uns fehlt. Da kann man ja hier quasi locker mit einsteigen. Das finde ich auch ziemlich schwach in dem 2021er Koalitionsvertrag. Ja, da steht natürlich ein bisschen was darum hin, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass die sich vielleicht nicht trauen zu sagen, okay, wir machen, stampfen hier irgendwie Krankenhauslandschaft komplett mehr auf den Boden, aber zumindest mal einen großen Schritt in diese Richtung gehen und zu sagen, naja, wir machen einen Bund-Länder-Pakt für die notwendigen Reformen sozusagen. Also das ist halt Bullshit, ne? Wir hatten auch schon in der letzten Regierungskoalition eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe dazu, ja, die ist dann, hat dann wahrscheinlich auch leider sehr viel kürzer getagt und weniger offensiv wegen Corona, so, da können die jetzt nichts für, dass die das dann nicht weiter fortgeführt haben, ja. Aber dass die da sich nochmal Empfehlungen vorliegen lassen, wo eigentlich die Empfehlungen relativ lange schon relativ klar sind, ja. Ja, also ich finde es schwach, auch zu schwach, und der Punkt mit den Hybrid-DRGs, ja, es ist okay, das empfehlen auch viele Experten, bin aber dann auch nicht ganz sicher, ob, das hängt natürlich sehr davon ab, wie das ausgestaltet wird, ob das dann dazu führt, dass bestimmte, also Ziel ist ja sozusagen, bestimmten Krankenhäusern, um das jetzt mal sehr profan zu sagen, bestimmte OPs, die aktuell lukrativ noch durchgeführt werden, wegzunehmen, ja, damit die sich noch schlechter finanzieren, um da quasi vom Markt gedrängt zu werden und deswegen Krankenhausstandorte schließen. Das ist halt eigentlich für ein System, was staatlich geregelt wird, ja innerhalb der Krankenhausplanung der Bundesländer halt die falsche Richtung. Ja, da musst du entweder sagen, okay, wir planen richtig, ja, und nicht, wir lassen irgendwie einen Teil ausbluten und probieren den Rest irgendwie zu erhalten. Ja, also das ist halt irgendwie keine Planung. Ja, das ist Mangelverwaltung.
Aber liest du das nicht trotzdem, also ja, ich fand es auch zu schwach, aber liest du das nicht trotzdem sozusagen mit der ganzen Auflistung möglicher verschiedener Versorgungsstrukturen, die sie ja also Name-Dropping-mäßig dann in diesen Text reinfließen lassen, dass das damit gemeint ist? Also ich weiß, das ist alles zu schwach, das, da gehe ich ja völlig konform, sie hätten es deutlicher sagen können, aber dass das schon die Intention dabei ist.
Ja, ich glaube, dass das absolut die Intention ist. Ich finde aber, also der Schritt greift halt einfach nicht. Also wir werden dann, wenn das so kommt und da nicht mehr kommen, 2025 ungefähr vor den gleichen Sachen stehen, ja. Außer dass wir vielleicht einen Plan haben, was passieren könnte, aber dann kommt halt die nächste Regierung. So, ja.
Ich glaube, es traut sich niemand reinzuschreiben, wir machen was zu, deswegen steht hier überall, wir machen was auf und eröffnen Möglichkeiten. So.
Ja, genau.
Ohne hier reinzuschreiben, wir müssen dafür auch was zumachen.
Guck mal, ich lese mal einen Satz vor. Die Qualitätsoffensive für Krankenhäuser soll fortgesetzt werden. Dazu gehören insbesondere eine qualitätsorientierte Arbeitsteilung und Vernetzung zwischen einer gut erreichbaren Grund- und Regelversorgung, Zentren für schwerwiegende, komplexe oder seltene Erkrankungen sowie damit verbundenen Anbietern des Gesundheits- und Pflegewesens. Ich springe ein bisschen weiter. Als zusätzliche Aufgabe der stationären Grundversorgung sollen die Krankenhäuser insbesondere im ländlichen Raum im Verbund mit den Schwerpunktkrankenhäusern, örtlichen Pflegeheimen ergänzende niedrigschwellige Versorgungsangebote vorhalten. Das ist 2017er Koalitionsvertrag. Ungefähr ähnlich fortschrittlich ist der 21er.
Okay, jetzt
oder bin ich dazu böse?
Nein, nein. Meine Stimmung reduzierst du jetzt gerade so ein bisschen, aber gut.
Ja, danke. Aber das
passt auch zum letzten Punkt.
Genau, richtig.
Das passiert halt, wenn du so nette Sachen reinschreibst. Das ist hier ja, also das ist ja, ich habe ja schon einiges vom Koalitionsvertrag gelesen, in vielen Punkten so. Ich meine, das ist ja auch immer Teil des Ganzen, ne? Wir wollen dies stärken, wir wollen das fördern, wir setzen uns dafür ein, ja, ohne zu sagen, was du machst. Und dann hast du halt, setzt du hier eine Kommission ein, da eine Kommission ein und dann hast du, also irgendwas fortgesetzt werden und dann ist aber eigentlich nachher, nach 4 Jahren, das Problem nicht gelöst.
Gut. So.
Ich habe schon zweimal versucht, den Übergang zu machen, deswegen.
Also eine Sache, die uns fehlt, haben wir schon festgestellt. Ich habe hier als erstes stehen so einiges, wie man vielleicht gemerkt hat. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, der Punkt Finanzen. Und zwar Ideen, wie man das aus meiner Sicht drohende Finanzloch stopfen kann. Wir hatten da mit Rebecca Wehrheide drüber gesprochen, vor mir einer nicht bekannten Anzahl Episoden. Wir werden es vielleicht nochmal verlinken, wenn wir dran denken. Und hier im Koalitionsvertrag steht jetzt halt auch drin, was man erwarten darf, ja, dass man sich zu einer stabilen und verlässlichen Finanzierung bekennt, ja, soweit so klar. Aber an wirklichen Punkten so, wir schaffen irgendwie mehr Geld in das System, um das alles, was wir vorgenommen haben, zu schaffen. Und das ist ja nicht das Hauptproblem. Das Problem sind ja die Sachen, die schon beschlossen sind, nämlich die Ausweitung der Digitalisierung, ja, die hier ja auch gar nicht abgelehnt wird im Koalitionsvertrag, sondern die ja so weiterlaufen soll. Das wird ja noch mehr, deutlich mehr Geld kosten, etc., etc. Und zusätzlich soll hier noch irgendwie Beiträge von Arbeitslosengeld finanziert werden, etc., etc. Ja, und das Einzige, womit Geld gespart werden kann, Anführungszeichen, ist, dass das Preismoratorium bei Arzneimitteln besteht, ja, weiter besteht, dass das AMNOG, also das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes, weiterentwickelt wird, weil das ja wirklich Kosten gespart hat, ja. Der verhandelte Erstattungspreis soll jetzt nicht ab dem 13. Monat, sondern ab dem 7. Monat gelten. Mhm. Ne? Das spart natürlich eine ganze Menge Kosten, aber trotzdem, ja, das tut halt wenig weh. Ja, spart natürlich schon einiges, aber ich befürchte, dass das nicht genug ist für das Loch, was entstehen wird. Und dann ist natürlich der schöne Satz noch drin. Wo ist er jetzt? Jetzt habe ich hier dahin springen. Den Bundeszuschuss zur GKV dynamisieren wir regelhaft, was nichts anderes heißt. Wir schießen so viel Steuergeld ins System, wie notwendig ist. Also ich meine, wird man wahrscheinlich machen müssen, insbesondere wenn man so viel umsetzen will. Aber ja, ist letztlich nur okay, wir haben keine bessere Idee dafür. Wir lösen das mit Steuermitteln.
Hm. Ja, das Finanzierungsthema war bei mir auch auf der Liste. Es braucht irgendwie umfassende Strukturreformen und die stehen halt nicht klar. Also werden irgendwie angedeutet, wie du sagst, aber stehen nicht drin, das fehlt mir auch. Was fehlt, ist natürlich die Bürgerversicherung. Wo ist sie? Ich hab gesucht, ja, aber naja, okay, es war also nicht wirklich. Nee, also das war ja, habe ich gar nicht gesucht. Könnte ich vielleicht mal suchen. Dass das nicht kommt, war ja klar. Was vor allem fehlt, sind natürlich Namen. Ja, die waren ja nirgends drin, aber die sind auch leider in der Woche darauf nicht genannt worden. Also, sorry, der oder des neuen Gesundheitsministerin. Mhm. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, wenigstens Wikipedia, eigentlich haben wirklich alle zu jeder Position, außer natürlich den SPD-Ministerinnen und Ministern, gibt es ja schon Namen. Also die FDP hat alle schon benannt oder nominiert, die Grünen haben alle nominiert, aber bei der SPD ist, glaube ich, nur Heil sozusagen, wird spekuliert, dass er in seinem
Scholz
Amt.
Scholz und Schmidt, ne?
Ja, okay, gut. Das ist ja nicht überraschend. Aber sozusagen die anderen bleiben halt offen. Ja. Und vor allem natürlich, was hier besonders relevant ist und ich denke sozusagen auch ein bisschen, also da, ich habe hingeschrieben, verdammt nochmal, ich muss mal gucken, ob ich das authentisch sagen kann, ja, es ist ja keine normale Regierungsbildung. Also wir befinden uns ja in einer Pandemie. Genau. Da sollte es doch mal, also es gibt ja diesen Corona-Krisenstab. Ich finde auch sozusagen, dass auf der Pressekonferenz hat ja Scholz gleich eröffnet, nicht mit der Vorstellung des Koalitionsvertrages, sondern darauf hingewiesen, wir befinden uns hier in der Pandemie, bla bla bla. Also den Hinweis auf diese Sonderstellung wurde klar gemacht. Aber dazu gehört eben auch hier, bam, das ist die neue Person, die wir zur Führung des Gesundheitsministeriums vorsehen. Und falls wir, und das ist ja natürlich nur meine persönliche Meinung, ich weiß auch, die Chancen stehen da vielleicht nicht so besonders groß, wenn wir zum Teil der allgemeinen Willensbildungs-Community hier gezählt werden, ich bin nach wie vor der Meinung, ich weiß auch, die Chancen stehen nicht groß, aber wir brauchen nicht nur einen Gesundheits-, sondern auch vor allem ein Pandemieministerium zurzeit und da will ich jetzt Lauterbach sehen. Punkt. Ausrufezeichen.
Ich muss gerade sagen, was sagt denn unsere Glaskugel, aber du hast schon
Glaskugel sagt ganz schlechte Prognosen. Janusz Dahm hat sich auch für ihn ausgesprochen, kann ich sogar verlinken, was ich natürlich auch dankbar, so ein vergiftetes Geschenk, die CSU hat sich, oder aus Reihen der CSU gibt es Unterstützung, ich gedacht, danke. Mhm. Gut.
Was sagt denn deine Glaskugel, Claudia, dazu?
Meine Glaskugel sieht nicht Lauterbach.
Mhm. Warum?
Bei mir schneit es in der Glaskugel. Ich glaube, weil er zu umstritten ist. Ich glaube, dass man damit mit einer zu großen, auch in der Bevölkerung, also quasi, ne, was für eine Botschaft gesendet wird, dass er auch da zu umstritten ist.
Genau, ich habe auch die Sorge, also ein Minister muss ja neben fachlicher Kompetenz was Gutes, aber nicht kein Ausschlusskriterium sozusagen, ja vor allem Mehrheiten organisieren können, ne? Und gut, dass er irgendwie beim Parteivorsitz da irgendwie abgeschmiert ist bei seiner Kandidatur, das ist das eine, ja. Da gab es vielleicht auch einfach populäre Kandidatinnen und Kandidaten, aber ist ja eigentlich, war jetzt in der SPD-Fraktion, jetzt glaube ich nicht der große Netzwerker, wenn ich das richtig weiß so, sondern war dann auch mal gesundheitspolitischer Sprecher, ja, aber auch nicht durchgehend, ne, so. Und dann ist er doch quasi so weit raus gewesen eigentlich, wenn nicht die Pandemie gekommen wäre, ist die Frage sozusagen, wie gut er denn jetzt überhaupt sonst in der Öffentlichkeit dastehen würde. Mhm. Also das hat ihn jetzt echt nach vorne gespült. Aber
das
ansonsten.
Ist kein Nebenthema. Das ist kein Nebenthema.
Also, ja, natürlich, und wenn man sagt, hey, wir machen jetzt einen Sonderbeauftragten zur Pandemiebekämpfung oder sonst was, aber.
Ja, aber es ist ja nicht nur Thema. Also, es gibt ja Gesundheitsversorgung,
ja
passiert ja noch nebendran, ja.
Ein paar andere Sachen auch noch umsetzen.
Nicht, dass er da Fachkompetenz vermissen lassen würde.
Nee, also, ich meine, fachlich ist er sicherlich kompetent, ne? Aber so, also, es gibt da ja, du musst schon irgendwie darauf vertrauen, dass dein Gesundheitsminister dann irgendwie. Macht natürlich jeder Minister mal, ja, aber sollte halt nicht ständig über die Stränge schlagen, sollte halt nicht ständig irgendwelche Sachen verkünden, die sich nachher im Kabinett gar nicht durchsetzen lassen, ja, oder Dinge vorschlagen, die er dann nachher gar nicht durchs Parlament gebracht kriegt, ne, also das sind eben schon Sachen, die ja auch wichtig sind, ne. Deswegen bin ich nicht sicher, ob er da die richtige Wahl ist, ja, abgesehen davon, dass er fachlich wahrscheinlich schon gut sich, also wäre zumindest gut im Thema, so wie er in Spanien ja auch direkt gut im Thema war, ne. Ja gut, kommen wir mal dazu, was uns noch fehlt im Koalitionsvertrag. Claudia hat, glaube ich, auch noch was.
Ja, was fehlt mir? Mir fehlt eine klare Positionierung zur Akademisierung in den Gesundheitsfachberufen. Da ist ja nur die Pflege explizit erwähnt worden. Sonst habe ich da gar nichts zu gefunden. Fand ich ein bisschen traurig. Und ja, natürlich, ne, es ist zum Teil eben auch noch sehr unkonkret. Ne? Also zum Beispiel dieser Satz, jetzt Zitat wieder, wir verbessern die Arbeitsbedingungen von Gesundheitsberufen und der Pflege. Erstens frage ich mich, warum die Pflege quasi da exkludiert wird und kein Gesundheitsberuf ist. Aber zweitens, was bedeutet das, ne? Also,
ja, ist mir gar nicht aufgefallen. So war es nicht gemeint.
Aber so kann man es lesen, ja.
Ja, das stimmt, ja. Naja, ja, okay, weiter.
Und grundsätzlich bin ich auch gespannt, ob es jetzt quasi nur ein Feuerlöschen ist von den Sachen, die jetzt gerade am dringendsten brennen, oder ob es eben auch wirklich langfristige Transformationen möglich sind im Gesundheitswesen, ne? Zum Beispiel ist mir auch, fand ich, so jetzt Auswirkungen des Klimawandels, also zumindest in einem Gesundheitskapitel, ich bin natürlich noch nicht so vorbildlich wie Pascal gewesen, habe alles gelesen, aber da war es mir ein bisschen wenig, da hätte ich mehr erwartet.
Genau, da musst du mal ins Klimakapitel reinlesen.
Ah ja, na
da
gut,
kommt noch,
dann nehme ich das
noch ein bisschen
zurück.
Was.
Da geht's also, ab, ja.
Ist nicht alles im Gesundheitskapitel, genau. Das ist auch gut ein bisschen verteilt. Ich habe noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die noch nicht da drin stehen. Ich habe ja nochmal in das 2017er so ein bisschen quer gelesen. Und es gibt da zum Beispiel einen extra Abschnitt zur Prävention. Den gibt es so nicht. Es gibt einen zur Gesundheitsförderung,
ja,
aber
was?
Das ist ja nicht das
viel
Gleiche.
Viel besser. Ich finde es besser.
Naja.
Können wir nochmal diskutieren.
Genau, das ist ja nicht das Gleiche. Ne? Also hat Schnittpunkte, aber
ja, nee, ist
der
nicht
ist
das
auch
Gleiche.
Ausführlicher. Genau. Was es auch gibt, einen extra Absatz zu globaler Gesundheit im 2017er, den gibt es hier auch nicht. Also es muss jetzt hier, nur weil es einen Abschnitt gibt, heißt das ja irgendwie nicht, dass der Vertrag besser ist, ne? Aber ich habe so gedacht, huch. Und ich habe mal geguckt, wenn man jetzt globale Gesundheit findet, man exakt auch einmal, wenn man danach sucht. Also okay. Es gibt das schon. Aber im Rahmen des One Health Ansatzes kommt das dann irgendwo ganz weit unten bei Außenpolitik wahrscheinlich. Ja, so sieht's aus.
Haben wir nicht aufgenommen, aber sollen wir ein Fazit ziehen?
Einen Satz.
Genau.
Am Anfang des Gesprächs war ich glücklicher.
Ja, danke. Genau, so geht es mir auch. Primär mache ich dafür Pascal verantwortlich, für seinen Realismus.
Das mit der Realität ist schlimm, ne?
Ist scheiße.
Ich bin auch jeden Morgen überrascht davon. Ja.
Trotz alledem, also wenn es nicht eine Pandemie gerade wäre, die wir überstehen hätten, ich freue mich auf eine spannende Zeit, sagen wir so.
Grundsätzlich gehe jetzt mal nicht davon aus. Entschuldigung.
Ja, bitte.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass der scheitert in irgendeiner der drei Parteien. Ne? Mir hat das jetzt mal vorweggenommen, dass die Koalition noch zustande kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das passiert. Oder ich habe keine begründete Annahme, dass das nicht kommt. Also höchstens sind irgendwie ein paar enttäuschte Grüne, die vielleicht doch irgendwie dann so aus Protestnote dagegen stimmen. Aber ich glaube nicht, dass die 50% ausmachen unter den abstimmenden Grünen-Mitgliedern. Dementsprechend wird das wohl so kommen. Und ich finde, der Vertrag enthält schon. Jetzt, wenn man jetzt nicht auf den Gesundheitsbereich guckt, freue ich mich da schon zum Beispiel total über das, was ja Philipp auch schon sagte, ne, den gesellschaftspolitischen Teil. Das ist, da merkt man, dass die Union nicht an der Regierung beteiligt ist. Ne? Das sind endlich viele Sachen, die lange hätten passieren können, wo die Bevölkerung, glaube ich, auch bereit gewesen wäre. Das braucht manchmal so ein bisschen, bis sich sowas durchsetzt. Ne? Kann dann endlich auch mal passieren. Ich finde auch zum Klimakapitel ist viel drin, auch wenn vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre, aber Naja, wenigstens habe ich damit so ein bisschen die Hoffnung, dass es sich zumindest vielleicht auch in einer selbstverstärkenden Dynamik da ordentlich nach vorne bewegt. Ja, und gesundheitspolitisch, naja, wäre, denke ich, sicherlich, ist einiges Spannendes drin, einiges fehlt aber auch, was wichtig gewesen wäre. Und untersehe das noch alles sehr unter Finanzierungsvorbehalt, ob das denn, ob vieles davon dann wirklich angestoßen wird, was da drin ist, oder ob man sagt, das könnte ja doch teuer werden. Wir gründen einen Arbeitskreis.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und
auch nur ganz kurz als Ergänzung, habt ihr das gesehen zur Freiheitskommission? Also ich fand den Namen ein bisschen
nee, habe ich nicht gesehen.
Also da werden die Sicherheitsgesetze sollen mal regelmäßig überprüft werden, inwiefern die denn vis-à-vis, also was haben sie erreicht und welche Einschränkungen in unseren Freiheitsrechten haben sie zur Folge und rechtfertigt sich das immer noch? Fand ich auch sehr spannend. Sorry, also nur als Side-Note. Aber nee, Claudi, du darfst auch noch dein Fazit ziehen.
Ich habe doch als Einzige mein Fazit in einem Satz gezogen.
War so kurz, darfst du wiederholen, darfst du zweimal sagen.
Ich bin nicht mehr glücklich. Also? Nein. Also genau, ich sehe es genauso. Ich finde, es ist eine interessante Mischung aus zum Teil auch konkreten Sachen, aber viel auch so, ne, schwammig, unkonkret. Ich meine, jeder braucht ja Visionen, ist ja ganz gut, aber dann die Frage, wie wird es umgesetzt? Genau, ja. Aber grundlegend fand ich es erstmal angenehm zu lesen. Ich musste nicht die ganze Zeit die Zähne knirschen und die Augen zumachen. Ganz gut.
Wunderbar. Morgen, also im besten Fall, wenn dieser Podcast erscheint, mal sehen, ob ich jetzt noch die Kraft habe, das fertig zu machen, kommt ja erstmal der Corona-Krisenstab zusammen. Ich bin gespannt auch, wer da zusammenkommt konkret. Also könnt ihr auch vielleicht den einen oder anderen Hinweis noch geben. Derzeit scheint die Republik auf den SPD-Parteitag zu warten, beziehungsweise vielleicht auf das Ende desselben. Und der ist am 4. Dezember. Weil ich bin mal gespannt, inwiefern die Besetzung, also aller Ministerien, aber auch vor allem in diesem Fall des Gesundheitsministeriums, bis dahin tatsächlich geheim bleibt, beziehungsweise geklärt ist. Ich glaube, so richtig wissen sie es selber noch nicht. Auf jeden Fall geplant ist, am 8. oder 9. Dezember tatsächlich die neue Bundesregierung zu vereidigen. Also spannend. Und wenn wir jetzt nichts zu ergänzen haben, würde ich sagen, bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so
complicated. Wir fügen noch zwei Sachen an diesem Podcast. Zum einen, wer jetzt hier kurz schockiert war über die Corona-Lage, dem empfehlen wir das knapp 10-minütige oder 9-minütige Interview mit Christian Drosten aus dem Heute-Journal von gestern. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber packen wir es in die Shownotes vom 28.11. ist das. Da spricht Christian Drosten einmal zur Omikron-Variante, was ihn besorgt, was wir schon wissen, was wir noch nicht wissen können und was jetzt sinnvoll ist. Und das tut er wie immer in einer sehr guten, ruhigen Art und Weise, sodass man da gut zuhören kann und beunruhigt sein kann, ohne jetzt in Panik zu geraten. Das ist wie immer ganz schön, da einmal jemandem Kompetenten zuzuhören. Und weil ich das im Podcast, glaube ich, nicht ganz so rüberkam, sage ich das hier nochmal. Ich bin schon ein großer Fan von der BZGA. Ich hatte sogar in meiner Studiwohnung Plakate von denen hängen, aus dieser Deutschland sucht den Impfpass-Kampagne. Ja. Also wenn sich andere irgendwelche Bands übers Bett nageln, hing bei mir sowas.
Was sagt das über dich aus?
Ja, es ist schlimm, ja, ich weiß. Genau. Aber genau, die Pandemie, das Agieren der Pandemie hat mich nicht glücklich gemacht. So, jetzt ist aber Schluss.